Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Das Weltall ist ein für viele unerfassbarer Kosmos. Es ist, wenn überhaupt, das Reich der Astrophysiker oder der Science-Fiction-Filme. In solchen tauchen ja auch immer wieder Aliens auf, also Wesen, die jenseits des Erdballs leben sollen, die dann meistens auch irgendwie in Konflikt mit den Erdenbewohnern, also uns Menschen, kommen. Ein Mann, der nach Spuren von extraterrestrischem Leben sucht und forscht, das ist Dr. Daniel Angerhausen. Er ist Astrophysiker und Astrobiologe am Center for Space and Habitability an der Universität Bern. Hallo, Herr Angerhausen.
Ja, hallo.
Sie sind ja auch Science-Fiction-Fan, habe ich irgendwo gelesen. Wenn wir von Aliens sprechen, haben wir ja vermutlich etwas ganz anderes im Kopf als das, wonach Sie als Forscher im All suchen, oder?
Genau, also wir suchen wirklich nach jeder Form von Leben im All, also von der kleinen grünen Bakterie bis zum grünen Männchen sind wir da über alles begeistert, was wir finden können. Also wir suchen nicht nur nach E.T., sondern auch nach Planeten, die einfach nur, in Anführungszeichen, einfach nur Bakterien oder Algen oder primitives Leben haben. Wir sind einfach nur interessiert an der Frage, wie häufig kommt Leben im All vor, wie viele Planeten außer unserem haben Leben. Und da ist es wirklich erstmal egal, ob es primitives oder intelligentes Leben ist.
Okay, aber Sie finden dann eher primitives Leben. Also ich frage nur nach, weil Sie eben schon von den grünen Männchen gesprochen haben. Die grünen Männchen gibt es nicht.
Also bisher haben wir weder die primitiven grünen Algen noch die grünen Männchen gefunden. Das ist halt eben genau die Frage, die wir uns stellen. Also wie häufig sind wir wirklich die Einzigen im Universum oder gibt es mehr? Wie viele Planeten oder welcher Anteil von Planeten, die so wie die Erde sind, können tatsächlich Leben entwickeln? Das sind halt genau die Fragen, die wir beantworten wollen im Moment. Und in den nächsten 10 bis 20 Jahren haben wir dann auch hoffentlich die Technologie, also die Teleskope und auch die Laborexperimente, mit denen wir dann diese Frage beantworten können.
Das heißt, Sie brauchen gute Teleskope.
Genau, also insbesondere Teleskope im Weltall, also weil viele von diesen Wellenlängen, viel von diesem Licht, was wir sammeln müssen, um diese, wie wir die nennen, Biosignaturen, also Fingerabdrücke von Leben in diesen anderen Planeten zu finden, dringt gar nicht in die Atmosphäre ein. Da muss man halt tatsächlich oberhalb der Atmosphäre mit dem Teleskop dieses Licht schon auffangen, bevor es in unsere Erdatmosphäre absorbiert wird. Man kann sich auch vorstellen, wenn wir durch eine Atmosphäre gucken, die all diese Spuren von unserem Leben in der Atmosphäre hat, wird es schwer, dann dadurch noch zu sehen, ob andere Planeten Leben haben. Deswegen sind die meisten von diesen zukünftigen Teleskopen, die nach Leben suchen, tatsächlich Weltraumteleskope.
Ah, okay, in Raumstationen, in der ISS oder so.
Genau, oder einfach frei fliegen, so wie das Hubble Space Teleskop kennen ja viele oder das Kepler Teleskop, solche Teleskope, die wir halt in irgendwelche Orbits schicken, um von da aus zu beobachten.
Okay, und was sieht man da jetzt? Also so richtig verstanden habe ich es noch nicht. Es geht irgendwie um Licht, das anders aussieht als das Licht, das wir kennen.
Genau, also wir teilen das Licht in seine Bestandteile auf. Das nennt man Spektroskopie, kennt man so vielleicht so ein bisschen vom Regenbogen, wenn man das weiße Sonnenlicht in die verschiedenen Farben aufteilt. Das machen wir dann auch mit dem Licht, was von diesen Planeten kommt, was entweder von den Planeten reflektiert wird oder durch deren Atmosphäre absorbiert wird. Und dann kann man tatsächlich an so spektralen Fingerabdrücken, also so Absorptionslinien nennen wir die, von gewissen Chemikalien, von gewissen Molekülen sehen, wie sich diese Atmosphäre von den Planeten zusammensetzt. Und wenn wir dann bestimmte Kombinationen von Molekülen darin finden, also ein gutes Beispiel sind Sauerstoff und Methan, wenn die beide gleichzeitig vorkommen, sagen uns dann die Biologen, das ist ein ziemlich deutliches Zeichen, dass da irgendwas los ist, was nicht so ganz nur von normaler Chemie zu erklären ist. Das wäre dann für uns so eine von diesen Biosignaturen, wenn wir sagen, okay, diese Kombination von Chemikalien, da muss irgendwie Leben im Spiel sein. Und danach suchen wir dann.
Und das haben Sie auch schon gefunden, ja?
Nee, also das würden wir, glaube ich, alle wissen. Also ich glaube, da würde keiner von meinen Kollegen das für sich behalten, wenn wir das schon gefunden haben. Also wir haben schon auf Planeten Moleküle festgestellt. Besonders große, besonders heiße Planeten interessieren uns gerade besonders, weil die halt relativ einfach zu beobachten sind. Wir haben schon Wasser und Methan und Sauerstoff auf Jupiter-großen Planeten gefunden. Aber um wirklich diese Planeten uns anzugucken, die so klein sind wie die Erde, auf denen wir das Leben halt vermuten, da müssen wir schon noch eine Generation von Teleskopen für warten.
Es gibt ja Hypothesen dazu, dass es Spuren außerirdischen Lebens auch auf der Erde gibt, also zum Beispiel durch Einschläge von Meteoriten, dass der Tintenfisch davon zum Beispiel in seiner Entwicklung gekennzeichnet ist. Was halten Sie davon?
Also bewiesen davon ist nichts. Sind ganz interessante Theorien. Da ist auch oft so ein bisschen ein wahrer Kern drin sozusagen. Also wir glauben zum Beispiel, dass viel von dem Wasser, was wir auf der Erde finden, später geliefert wurde durch Einschläge von Kometen, von Asteroiden, war einfach in der Phase, wo die Erde entstanden ist, in dem Teil vom Sonnensystem einfach gar kein Wasser war. Also das Wasser muss irgendwie später gekommen sein. Dann gibt es Forschung, die sich so Kometen anguckt. Viele kennen vielleicht diese Rosetta-Mission, wo wir einen Satelliten zu einem Kometen geschickt haben. Dann findet man tatsächlich auf diesem Planeten Aminosäuren, so erste Bausteine vom Leben, wo man dann auch wieder argumentieren kann, ja, vielleicht haben dann diese Kometen diese ersten Lebensbausteine geliefert. Jetzt vielleicht nicht in dem Sinne, dass dann irgendwelche tatsächliche Lebewesen auf einem Kometen, auf einem Asteroiden auf die Erde einschlagen, aber sozusagen diese Bausteine, die Lebensgrundlagen, da kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass die quasi kosmisch geliefert wurden.
Herr Angerhausen, Sie haben jetzt zwei Sachen genannt, die sozusagen für das extraterrestrische Leben sprechen. Also zum einen haben Sie erwähnt, diese heißen Planeten mit bestimmten Gasmischungen, die interessant sind, und auf der anderen Seite eben das Thema Wasser. Also was sind denn eigentlich so die Bedingungen dafür, dass man Leben jenseits des Planeten Erde finden könnte?
Also mit diesen Beobachtungen, die wir mit dem Kepler-Teleskop und auch dem Hubble-Teleskop zum Beispiel gemacht haben, sind wir jetzt zumindest schon mal an einem Punkt, wo wir wissen, es gibt relativ viele Planeten, also zumindest mehr Planeten, als man vor 10, 15 Jahren vielleicht noch gedacht hat, dass man auf manchen halt auch schon so die Bausteine findet. Und dann geht es natürlich um die nächste Frage, welche Bedingungen braucht man denn, um Leben dort zu finden? Und dann gibt es halt so zwei grobe Ansätze. Also einerseits so dieser Ansatz Leben, wie wir es kennen, also so Leben wie von der Erde, welche Bedingungen bräuchte das? Und das ist dann einfach an die Temperatur gebunden. Also flüssiges Wasser ist immer so der zentrale Punkt, follow the water. Unser Leben ist halt wirklich auf Wasser basiert. Das heißt, die Temperatur muss irgendwo in dem Bereich sein, wo Wasser flüssig ist. Also sagen wir mal zwischen 0 und 100 Grad, vielleicht besser so zwischen 20 und 40 Grad Celsius. Also die Temperatur spielt eine Rolle. Die ist durch zu dem Abstand vom Planeten zum Stern. Wenn ich näher dran bin, wird es zu heiß. Wenn ich zu weit weg bin, friert mir der Planet ein. Also das ist einer von den Punkten. Die andere Seite ist die Größe von dem Planeten. Irgendwann wird ein Planet halt zu groß und wird dann so ein Gasplanet wie Jupiter und Saturn. Und da denken wir auch, dass zumindest so Leben wie unseres darauf nicht möglich ist. Auf der anderen Seite, wenn die zu klein werden, sind die Planeten nicht mehr groß genug, um eine Atmosphäre zu halten, die wir auch denken, die nötig sind. Das ist halt so der eine Ansatz, wo man tatsächlich nach den Bedingungen für Leben, wie wir es kennen. Und dann gibt es so den etwas agnostischen Ansatz, wo man dann tatsächlich einfach nur nach Anomalien sucht. So Sachen, die einfach aus dem Gleichgewicht sind, wo irgendwelche Outlier sind, wo irgendwelche Außenseiter sind, die einfach nicht physikalisch zu erklären sind.
Was Sie machen, Herr Angerhausen, das hört sich für mich so an, als ob Sie, sage ich mal, mehr als in anderen Wissenschaften so ins Schwarze forschen. Also man weiß ja auch nicht so richtig, wonach man sucht. Warum machen Sie das?
Also erstmal ist natürlich eine der größten Fragen der Menschheit, finde ich. Da lohnt es sich schon, gerade jetzt, weil wir so eine Zeit haben, meinte ich ja vorhin, so diese Teleskope, die unsere Generation tatsächlich zum ersten Mal baut. Also es ist eine uralte Frage und unsere Generation ist tatsächlich die erste, die eine Chance hat, mit der Technologie, die wir haben, diese Frage zu beantworten. Dann, was viele auch vielleicht nicht direkt verstehen, ist, dass diese Forschung ja auch nicht total unabhängig ist von, sagen wir mal, jeden Tag Forschung, die wir hier machen. Also wenn wir uns zum Beispiel über die Atmosphäre von Exoplaneten Gedanken machen, lernen wir auch ganz viel über die Erdatmosphäre, was man dann direkt auch in Klimaforschung anwenden kann. Wenn wir Ingenieure ausbilden, die unsere Teleskope bauen, dann bauen die auch Teleskope für die Kollegen, die nach unten gucken und sich die Erdatmosphäre anschauen. Also ich glaube, da ist ganz viel auch Anwendung im täglichen Leben von dieser Blue-Sky-Forschung, die wir machen.
Dr. Daniel Angerhausen, Astrophysiker und Science-Fiction-Fan über die Existenz von Aliens und extraterrestrischem Leben. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke schön.